Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Genau 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und erreichten nun die Wüste Sinai. In der Wüste schlugen sie ihr Lager auf. Dort lagerte sich Israel am Fuß des Berges. Mose aber stieg zu Gott hinauf. Was, liebe Gemeinde, suchen die Israeliten da mitten in der Wüste? Was will Mose auf diesem Berg? Eine seltsame Geschichte. Wir blenden kurz zurück. In einer großen Hungersnot war Stammvater Jakob mit seinem ganzen Haus, also seiner ganzen Sippe, so 70 Leute ungefähr, nach Ägypten ausgewandert. 400 Jahre später war von der anfänglichen Freiheit, von dem Wohlergehen in Ägypten nichts mehr übrig. Als Arbeitssklaven mussten die Nachkommen Jakobs, die Israeliten, für die Ägypter schuften. Endlich, nach Jahren des Klagens und Betens und Bittens, greift Gott ein. Der Gott Israels, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er beruft einen mittellosen Hirten zu seinem Sprecher, zum Anführer Israels in die Freiheit, den Flüchtling Mose. Und diese Berufung von Mose geschieht hier am Berg Sinai, in der Einöde Horeb, wie es anderswo heißt, am Berg Gottes. Gott verspricht: Ich will mein Volk aus Ägypten führen, es soll in ein gutes und weites Land kommen, denn ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Mose ist allerdings nicht begeistert. Er fragt zurück: Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe? Wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Gott antwortet: Ich werde bei dir sein. Und daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Menschlich gesehen, ein vollkommen unmöglicher Auftrag. Ein Haufen unbewaffneter Sklaven gegen eine der am höchsten zivilisierten und gerüsteten Mächte der Antike. Aber jetzt sind sie hier. Hier, am Berg Sinai. Daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen. Da sind wir. Mose marschiert auf den Berg Gottes, um Vollzug zu melden. Herr, will er vielleicht sagen: Herr, du hattest recht. Es ist gekommen, wie du es versprochen hast. Jetzt sind wir hier, um dir zu dienen. Herr, sagen wir, Jahwe, so lautet der Name Gottes, den Gott dem Mose mitgegeben hat, damit er weiß, mit wem er redet und von wem er redet. Dieser Gott lenkt also tatsächlich die Geschichte. Ja, es gibt dunkle Zeiten, die nicht nur dem Volk Israel unergründlich scheinen, sondern uns genauso. Aber Gott gibt sein Volk nicht auf. Er führt es dahin, wo er es hinhaben will, an sein Ziel. Und dafür steht Israel und Gottes Befreiungstat aus der Knechtschaft in Ägypten. Aber bevor Mose zu seiner vielleicht schon längst im Kopf geplanten Rede, bevor er damit loslegen kann, kommt Gott ihm zuvor. Ich lese weiter aus 1. Mose 19. Mose aber stieg zu Gott hinauf, da rief ihm der Herr vom Berg aus zu: Sage es dem Haus Jakob, verkünde es den Israeliten, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Nun, das klingt jetzt mal nicht nach den neuesten christlichen Ratgebern. Ich weiß nicht, ob Sie sowas auch lesen, zumindest ich staune immer wieder in den Prospekten, was da so steht. Nach neuesten christlichen Ratgebern müsste Gott erstmal Mose loben für die Anstrengung, die hinter ihm liegt. Also Mose, du bist ein Held. Ihr habt euch einfach super geschlagen. Ich bin stolz auf meine starken Söhne und Töchter. So heißen die neuesten Bücher auf dem Büchermarkt. Ich bin stolz auf meine starken Töchter oder Söhne. Das Problem ist, ganz so doll hatten sich die Israeliten nämlich gar nicht geschlagen. In Rephidim taucht ja hier kurz auf. Der letzten Station vor dem Sinai gab es Meckern und Motzen. Fast einen Volksaufstand gegenüber Gott und seinem ausgewählten Anführer, dem Mose. Und das alles nicht zum ersten Mal. Auf der kurzen Strecke zwischen Ägypten und dem Sinai gab es das alle Nasen lang wieder. Meckern und Motzen und Aufstand. Und von einem starken Glauben der Israeliten ist auch nicht viel zu sehen. Immer dann, wenn es eng wurde, beamen sie sich zurück in die Vergangenheit. Sie träumen sich zurück. Früher war alles besser. Früher? In Ägypten. Aber nicht in der Hochkultur, sondern in der Sklaverei. Da war es so richtig schön für uns. Also wir wollen doch lieber Sklaven sein als sterben. Man fasst sich an die Stirn, wovon Menschen so träumen. Also von einem dynamischen Glauben an Gott, wo Gott sagen kann, toll Mose, ihr seid mein auserwähltes Volk. Davon ist nicht viel zu sehen. Also kurz gefasst, an Israel, am Volk Gottes liegt es nicht, wenn Mose jetzt die Befreiung aus Ägypten melden kann. Nein, es liegt ganz allein an Gott selbst. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Und euch habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Gott selbst hat sich als Richter und als Retter erwiesen. Erst die bis heute sprichwörtlichen Plagen haben die Ägypter dazu bewegt, Israel freizugeben. Weil die Ägypter Gott, den Herrn, nicht anerkennen wollten, hat er sie und ihre Streitmacht schrecklich bestraft. Israel aber wurde von Gott auf wunderbare Weise durch alle Nöte und Schwierigkeiten hindurchgeführt, getragen wie auf den starken Flügeln eines Adlers. Ach, ich sag's doch, im Original steht da Gänsegeier. Aber fühlen Sie sich bei einem Gänsegeier geborgen? Deswegen hat Luther Adler übersetzt, das klingt irgendwie vornehmer. Also, stark und mächtig sind die Schwingen, wie auch immer der Flattermann dann hieß. Also, getragen seid ihr, von Gott durchgetragen. Und das macht dann auch uns getrost. Ja, es gibt in unserem Leben Nöte, die unüberwindlich scheinen. Ja, Gott nimmt seine Leute nicht einfach aus Wüsten und Verfolgungen heraus. Israel nicht und uns nicht. Aber Gott hält seine Versprechen und führt sein Volk sicher ans Ziel. Was aber ist das Ziel? Zumindest jetzt auf dieser Etappe. Haben Sie es noch im Ohr? Am Ende von Vers 4 heißt es, euch habe ich hierher zu mir gebracht. Es geht also nicht um eine Wüstenerfahrung als Ort einer spirituellen Erneuerung. Es geht nicht um Freiheit an sich, sondern es geht um eine persönliche Begegnung mit Gott, eine personale Beziehung. Achten Sie mal auf die Personalpronomen in diesen beiden Versen. Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Euch habe ich getragen und habe euch hierher zu mir gebracht. Das ist das Ziel der ganzen Befreiungsaktion aus Ägypten, dass Israel wieder ganz für Gott da sein kann. Dass Israel als Gottes Volk wieder ganz bei ihm ist. Das ist die Perspektive. Nicht einfach Freiheit an sich, sondern Freiheit in der Begegnung und in der Beziehung zum lebendigen Gott. Ja, natürlich, im nächsten Kapitel kommen dann die 10 Gebote. Ja, natürlich, Israel ist unterwegs ins gelobte Land. Aber das alles ist nur Ausdruck dieser einzigartigen Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ich weiß nicht, wie Sie Ihren Glauben leben. Wir sind ja sehr unterschiedlich und kommen aus ganz unterschiedlichen Geschichten und auch Glaubensgeschichten. Aber unser heutiges Gotteswort macht deutlich, das Ziel aller Bemühungen Gottes Sein Bemühen um uns ist, dass wir zu ihm gehören, dass wir bei ihm sind. Nicht nur irgendwelche Regeln einhalten, nicht nur irgendwelche spirituellen Übungen machen, nicht nur hier im Gottesdienst sitzen oder was auch immer uns an guten Dingen einfällt, sondern dass wir im Kern zu ihm gehören. Und darum ist Gottes Weg mit dieser Welt auch noch nicht am Sinai zu Ende. Gottes Weg mit dieser Welt führt weiter über Bethlehem und Golgatha bis hin zu uns. Zu uns Nicht-Juden, damit auch wir in Gottes heilsame Gegenwart kommen können. Durch Jesus befreit Gott jeden Menschen aus der Sklaverei der Sünde und stellt uns in die Freiheit der Kinder Gottes hinein. Ich kann das jetzt nur andeuten. Und wenn Sie an dieser Stelle Fragen haben, wenn Sie vielleicht auch noch eher auf der Suche sind nach dieser Heimat, nach der ewigen Heimat bei Gott, dann sprechen Sie uns doch einfach nach dem Gottesdienst an. Es gibt heute mal wieder auch einen Kaffee nach dem Gottesdienst. Da hat man dann geordnet Gelegenheit, sich an Platz zu setzen und nicht nur einen Kaffee zu trinken, sondern seine Fragen loszuwerden. Oder suchen Sie sich anderswo einen Seelsorger. Denn der lebendige Gott möchte, dass auch Sie ganz in seine Nähe hineinfinden. Nach diesem jetzt schon mal so angedeuteten weltweiten Ausblick bis in unsere Gegenwart kehren wir nochmal zum Sinai zurück. Denn auch dort geht es um einen ähnlichen Horizont. Ja, es ist die trockene Perspektive der Wüste. Ja, es geht um Israel, um Gottes erwähltes Volk. Aber genau darin wird Gottes Nähe für Israel konkreter. Sie wird mit einem konkreten Auftrag verbunden. Ich lese weiter aus 2. Mose 19. Hört, hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund, dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Mir gehört die ganze Erde. Bei einem solchen Satz kann es uns ja schon etwas anders werden. Wenn Menschen sich so etwas anmaßen, kann es eigentlich nur in der Katastrophe enden. In einem weit verbreiteten nationalsozialistischen Propagandalied hieß es: Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Der, der sich hier am Berg Sinai mit seinem Anspruch meldet, ist der Einzige, der dazu ein Recht hat. Denn es ist der Schöpfer der ganzen Welt. Der Gott Israels, von dem wir hier reden, ist also kein Provinzgott, nur für so ein paar Juden am Rande der Weltgeschichte zuständig, die man dann ignorieren oder vielleicht gar noch vertreiben und vernichten könnte. Nein, diesem Gott gehört die ganze Welt. Aber es ist eine Welt, die sich von Gott abwendet, die seinen Anspruch mit Füßen tritt und das nicht nur im Gestus des Nationalsozialismus. Wir wollen die Welt gerne selber regieren. Und wenn wir schon nicht die große Welt regieren können, dann wenigstens unsere kleine Welt. Ich lasse mir von niemandem etwas vorschreiben, auch nicht von eurem Gott. Ich habe noch einen Satz eines Mannes im Ohr. Das würde Ihnen so gefallen, dass ich vor Ihrem Gott zu Kreuze kriechen würde. Gottes Liebe zu uns widerspenstigen Menschen gibt nicht auf. Weil diese Welt ihm gehört, weil wir ihm gehören, sucht er einen Ausweg. Nicht Vernichtung, sondern Erlösung ist sein Ziel. In seiner Freiheit wählt sich Gott exemplarisch einen Menschen aus, um mit ihm und seinen Nachkommen einen neuen Faden in dieser Welt zu spinnen. Gegen das Unheil, gegen die Aggression gegen Gott. Einen neuen Faden, um zu zeigen, so bin ich wirklich. Und um zur Rückkehr in seine Arme und unter seine Fittiche zu werden. Alle Völker, so verspricht Gott diesen Menschen, alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. So verspricht es Gott, als er sich diesen einen Menschen, Abraham, erwählt. Er schafft keinen neuen Menschen von außen, der irgendwie vom Himmel auf die Erde fällt, sondern er nimmt einen heraus aus der heidnischen Völkerwelt und sagt, mit dir fange ich neu an. Abraham. Und schon mit diesem Stammvater Israels ist klar, Gottes Erwählung ist kein Selbstzweck, sondern Gott verfolgt damit einen Heilswillen für alle Menschen. Und diese Perspektive hat Gott nun nicht nur am Sinai, wenn er mit den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs einen Bund schließt, sondern er hat von da aus den Blick für die ganze Welt. Und dieser Bund, den er jetzt mit Israel schließt, das ist kein Vertrag, wie wir so Verträge abschließen. So, wir sagen ja auf Augenhöhe. Ja, wenn wir nicht auf Augenhöhe sind, dann sind wir beleidigt und dann versuchen wir, unser Recht durchzusetzen. Also das wäre dann so, Gott gibt ein paar Bedingungen, wie er es gerne hätte, und dann stellen wir, oder hier jetzt das Volk Israel, unsere Bedingungen, und dann ringen wir so lange, bis wir einen guten Kompromiss haben für den Vertrag, für den Bund zwischen Gott und uns. Nein, wenn Israel Teil dieses Bundes mit Gott wird, dann nur, weil Gott Israel in diesen Bund hineinholt. Da gibt es nichts zu verhandeln. Israel bringt nichts mit, was es auf die Waagschale werfen könnte. Eher im Gegenteil. Von Israels Vertrauenslosigkeit, von seinem Meckern und Motzen gegen Gottes Willen haben wir schon gesprochen. Aber indem Gott Israel so in seinen Bund hineinholt, zeigt er wieder der ganzen Welt, wie er ist. Gott liebt nicht das, was schon vorher liebenswert war, sondern er schafft das Liebenswerte erst selbst. Durch seine Liebe wird Israel zu einem besonderen Eigentum, als Beispiel für die Völker. Und darum gehört auf Israels Bundesseite jetzt auch nicht so ein zäher Verhandlungswille, ja, bis man so bei Gott sein Recht durchgesetzt hat, sondern Israels Anteil am Bund ist Hören und Gehorchen. Das aber ist jetzt kein Sklavengehorsam wie in Ägypten, also mir geht's ja so, wenn ich Gehorchen höre, dann habe ich schnell so einen Sklaven vor Augen. Sondern es ist, wie soll ich es mal sagen, Liebesgehorsam. Dieser Gehorsam gebührt dem Retter aus der Sklaverei, dem Schöpfer des Lebens, dem, der weiß, was ich brauche und der mich ans Ziel bringt. Dieser liebende Gott nimmt Israel also ganz in Beschlag. Gottes Eigentum zu sein, ist nicht einfach eine Auszeichnung, sondern zugleich ein Auftrag. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, so in unserer modernen Übersetzung, ein Herrschaftsbereich, ein Königreich, so heißt es in den alten Übersetzungen, ein Königtum von Priestern, ein heiliges Volk. Ich finde, auf den ersten Blick ist das ein etwas seltsamer Auftrag, denn die Israeliten sind ja augenscheinlich nicht alle Priester geworden. Nur die Nachkommen Aarons dürfen Priester sein. Nur sie verrichten den Dienst zunächst am mobilen Heiligtum, der Stiftshütte, und dann später am Tempel in Jerusalem. Vielleicht kann man es so verstehen, dass das ganze Volk Israel eine priesterliche Funktion hat. Ihr sollt mir sein, ein Herrschaftsbereich, ein Volk von Priestern. Aber für wen dann? Für wen hat denn Israel eine priesterliche Funktion? Nun ganz einfach, für alle Völker, die ja diesem einen Gott und Herrn gehören. Diesem Gott, den Israel allerdings schon kennt, persönlich, den es ehrt. Die Priester im alten Israel hatten viele Aufgaben. Aber zwei werden jetzt in unserem heutigen Abschnitt sichtbar und da kann man noch einmal sehen, welche Funktion Israel für die Völker hat. Der Priester darf im Unterschied zu allen anderen ganz in die Nähe Gottes kommen. Der oberste Priester dann sogar ins Allerheiligste. Dahin, wo Gott selbst unmittelbar in der Mitte seines Volkes thront. Priester zu sein heißt also, ganz in die Nähe Gottes kommen zu dürfen. Wenn Gott seinem Volk als Ganzes eine priesterliche Funktion zuschreibt, dann heißt das doch, ihr Israeliten, ihr habt eine ganz besondere Nähe zu mir. Ihr kennt mich so, wie ich wirklich bin. Euch offenbare ich meinen Willen. Und das hat mit Mose am Sinai hier an diesem Berg eine besondere Stufe erreicht. Denn dort offenbart Gott seinem Volk ja zunächst mal seinen Eigennamen, Jahwe. Israel kann Gott jetzt persönlich ansprechen. Mit dem Zelt der Begegnung und dem späteren Tempel bekommt Israel einen verlässlichen Treffpunkt. Hier ist Gott, der Herr, zu sprechen. Und dann geschieht im praktischen Vollzug dies allerdings auch in Israel durch besonders ausgewählte Menschen, eben Priester. Aber diesen Vorzug überhaupt, dass Gott in der Mitte ist und dass man einen Zugang zu ihm hat, das gilt eben tatsächlich zunächst einmal nur dem Volk Israel. So hat es als priesterliches Volk eine besondere Nähe zu Gott und darum dann auch einen besonderen Auftrag, den Willen Gottes an alle Welt weiterzugeben. Und so geschieht es hier am Sinai durch Mose, durch dessen beispielhaften Priesterdienst. Er steigt hinauf auf den Berg, er bekommt von Gott einen Auftrag, sage es dem Haus Jakob und verkündige es den Israeliten. Das kommt kurz nach unserem Predigtext. Und dann klärt er mit Israel die Antwort. Macht ihr mit? Werden sie gefragt. Und dann geht er wieder auf den Berg, um Gott die Antwort mitzuteilen. Und so geht das dann 1. Mose 19 und 20 munter weiter. Der Priester hat also nicht nur eine besondere Nähe zu Gott, sondern auch eine Mittlerrolle. Er vermittelt Gottes Willen an die Menschen. Und so haben wir in dem, was wir das Alte Testament nennen, die Mitteilung von Gottes Willen und eine lebendige Veranschaulichung, wie Gott mit seinen Leuten und wie Gott für seine Leute eintritt. So erfüllt sich Israels priesterlicher Dienst bis heute. Aber der Segen Israels erreicht uns noch viel intensiver. Denn als der Jude Jesus als hoher Priester und vollkommenes Opfer für alle Menschen starb, da wird der Auftrag Gottes nun auch für das neue Gottesvolk aus Juden und Heiden erweitert. Wir haben es eben in der Schriftlesung schon gehört. Ihr Jesusgläubigen, ihr seid das erwählte Volk. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Und so sind auch wir Teil von Gottes göttlicher Priesterschaft. Wir haben Zugang zum himmlischen Vater durch Jesus, seinen Sohn. Wir dürfen ganz in die Nähe Gottes kommen. Ohne menschliche Zwischenstation. Und wir haben den Auftrag, Gottes Willen weiterzusagen, seine großen Taten zu verkündigen. Auch wir tun das nicht, weil wir von uns aus etwas Besonderes wären, etwas Reineres als der Rest der Welt, als etwas moralisch Besseres, als religiös höher stehende als alle anderen, sondern wir können es nur tun als Begnadete, die Gott hineingeholt hat, in den Bund mit ihm, als die, die es nicht verdient haben und trotzdem dazugehören dürfen. Das lehrt uns schon Gottes ersterwähltes Volk. Und das wird dann durch Jesus zu unserer eigenen Wirklichkeit. In Jesus sind wir ein heiliges Volk. In ihm werden wir täglich geheiligt, indem er unsere Sünde, unser Versagen trägt und uns neu zum Dienst ermutigt. Denn die Welt um uns her braucht den lebendigen Gott. Sie gehört ihm und wir dürfen sie zu ihm zurückrufen. Priesterlich sozusagen. Freundlich, aber verbindlich. Demütig, ohne Überhebung. Aber ganz im Vertrauen darauf, dass der lebendige Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel kommt. Diese Worte, so heißt es am Ende in unserem Absatz, diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Das habe ich euch heute auch so aufgetragen. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du ziehst deine Leute in deine Nähe. Und so holst du auch uns in deine Nähe hinein. Das ist etwas Besonderes, nicht Selbstverständliches. Ein großartiges Geschenk von dir. Herr, wir sind dessen nicht würdig, aber du schenkst es in deiner großen Barmherzigkeit und Liebe. Danke, dass wir zu deinem Volk gehören dürfen. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen kannst als Priester in dieser Welt. Als Menschen, die das Geschenk, das sie von dir empfangen haben, teilen und weitersagen, was dir wichtig ist. Danke, Herr, dass du mit uns unterwegs bist, dass noch mehr Menschen sich als dein Eigentum erkennen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.